Wittgenstein eventuell mal mit dem Gedanken gespielt hat, sich umzubringen. Stimmt das? Also gibt das, ist das so irgendwie belegt? Oder?
Ja. Es ist bei ihm alles schwierig, ja. Gibt es schon, ja.
Oder kann man da eindeutig so einen Wendepunkt festmachen, wo er dann, also wo dann das Licht gesehen hat?
Ich glaube nicht, er hatte sehr viele Krisen. Er hatte überhaupt sehr viele Krisen. Und er hatte immer wieder einen Wunsch, sozusagen seine Lebensumstände zu ändern. Wie gesagt, hat er versucht, hat er sozusagen einen Antrag gestellt auf die Immigration des Wettbewerbs im Jahre 37. Und wollte nach Sibirien gehen. Dann hat es nicht geklappt, ja. Und dann hat er eine Hütte gekauft, ja. Oder aufgebaut in Norwegen. Ja. Hat er auch immer diesen Wunsch, sozusagen allein irgendwo in der Kälte zu leben. So will ich sie wieder beziehen in Norwegen. Und das ist nicht klar, was mit seiner Homosexualität hier auf sich hat. Ja. Auf der einen Seite hat er offensichtlich war homosexuell sozusagen veranlagt, hat auch gelebt mit sozusagen in einer Wohnung mit ähnlichen männlichen sozusagen Frauen. Aber wie es sich entwickelt hat, war es auch nicht klar. Und dieser Selbstmordgedanke, er sagt da mal so über verschiedene Abschnitte seines Lebens, erst aber ziemlich geheimnisvoll und zurückgezogen. Letztendlich konnte man wirklich nicht feststellen, was da alles gelaufen ist. Inzwischen gibt es sehr viele Biografien, aber es ist top in der Erinnerung. Er war sehr geschickt in Selbstmord. Mhm.
Also es gibt nicht irgendwelche Versuche, Selbstmordversuche oder so, die da. Ja, die Vermutung vielleicht oder so.
Nur Vermutungen, ja, nachgewiesen war es nichts. Auch diese. Aus seinem Intimleben war das absolut nicht klar. Also Jarosz in seinem Film über Wittgenstein geht sicherlich davon aus, dass er homosexuell war. Jarosz ist da.
Hat
er
einen Film gemacht?
Ah. Ah.
Wie heißt er?
Ja, Wittgenstein.
Echt?
Ja.
Okay.
Aber gut, ja. Es ist alles nicht nachgewiesen. Es ist alles nicht. Obwohl ich tatsächlich ja die Wohnung genommen habe, zusammen mit. Auf der anderen Seite mit Kolleginnen und würde das als Wortgemeinschaft interpretieren. Das ist in englischen Universitäten auch relativ verbreitet, ja, dass man gemeinsame Wohnungen nimmt. Als Professor und Student, Postgrad. Das ist alles.
Also soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt es sozusagen, um diesen Zweifel zu beenden, gibt es eben keine logischen Gründe, aber zwei andere
wenn man sagt, eine Frage kann man nur dann stellen, wenn sie motiviert ist. Ja. Sozusagen, wenn sie ihre Beantwortbarkeit mit anzeigt, die Gründe mit anzeigt, warum sie entstanden ist und so weiter und so fort. Die Forderung scheint plausibel zu sein. Die geht eben davon aus, dass man, sagen wir so, er diagnostiziert einen gewissen Grundfehler der Aufklärung, des Atheismus, ja. Logischer Atheismus. Dass man sozusagen die Unendlichkeit Gottes abgelehnt hat, das unendliche Gute abgelehnt hat. Aber man hat sozusagen das Luziferische befreit. Ja, wir glauben nicht mehr an Gott, aber wir glauben an Teufel gewesen. Und Teufel ist dieses Zweifel, ja, das unendliche Zweifel. Ja, dass es gibt nichts Richtiges im Falschen, ja, die Madonna und so weiter. Das setzt alles voraus, dass man die Negativität, ja, dass man den Zweifel, das Negative, unendlich weiter entfalten kann. Und seine Grundfrage, Einsicht besteht darin, dass man das nicht kann, ja, dass man ein endliches Wesen nur endlich zweifeln kann. Dann folgt er aber aus dieser Beobachtung, was er hat, dieser Feststellung, die schon richtig ist. Ja, schon richtig. Der folgt aber, ohne dass viel darüber Gedanken zu machen oder doch, aber irgendwie im Grunde eine implizite normative Folge. Ja. Dass die Fragen, die beantwortet werden kann, so und so strukturiert werden sollen und so weiter. Aber man kann sich die Frage stellen, und das wäre auch die Wittgensteinsche, die stelle ich ja auch unter Verdacht, ja, darauf zu kommen. Was verstehen wir unter den Gründen für eine Frage? Ja? Das heißt, sind es wirkliche Gründe nur diejenigen, die so beschaffen sind, wie Wittgenstein es beschreibt? Ja? Und wenn ich zum Beispiel eine Paranoidale oder einen Verdacht habe, dass alle Bilder, die mich herum sind, die sind alle manipuliert, dass dahinter etwas steckt und so weiter und so fort, kann man diesen Verdacht abweisen aufgrund dessen, dass man sagt, dieser Verdacht hat kein Ort, ja, des Entstehens. Und es gibt kein Missverständnis, schon das Wort Missverständnis ist ja typisch. Es gibt das Missverständnis, dass diese Frage hervorgebracht hat. Das kommt einem Verbot sehr nahe. Ja, dass man sagen kann, ja, aber ich verbiete dir, oder er befinde, dass es ungerecht ist, unrichtig ist, so eine paranoidale Vorstellung zu haben. Aber wenn ich so ein Verbot erteilt bekomme, ich kann nur mit den Schultern zucken und sagen, ja gut, aber ich habe diesen Verdacht. Das ist André. Wenn man beginnt, mit Normen und Verboten zu operieren, das ist immer gefährlich. Weil man kann sagen, ich habe diesen Verdacht, vielleicht ist es ein unbegründeter Verdacht und so weiter und so fort, aber ich habe ihn. Und dann, wie kann man ihn entkräften? Dadurch, dass man sozusagen mich von diesem Verdacht therapiert. Ich kann immer weiter bestehen, kann immer weiter darauf beharren. Und sozusagen, er sagt, gut, dieser Zweifel kann nicht ausgeräumt werden. Da bin ich einverstanden. Wenn er aber sagt, dieser Zweifel, dann müssen wir zugestehen, dass dieser Zweifel dann ausgeräumt wird, wenn dieses Sprachspiel der Sprache teilnimmt. Dann kann ich ja nicht dem zustimmen, ja, weil es gibt eine Möglichkeit für mich, auf diesen Zweifel zu beharren, über das Funktionieren des Sprachspiels hinaus. Und wer kann mir das verbieten? Ja, dieser Verbot ist gewissermaßen willkürlich. Ich kann auch weiter fragen, und wenn mir auch jemand sagt, das ist ein sinnloses Fragen, kann sein, aber daraus lässt sich keine Norm ableiten. Wenn ich weiter fragen will, dann frage ich. Und so lässt sich praktisch die Kultur auf diese Weise nicht bekämpfen. Ja? Das heißt, worauf er wirklich hinaus will, das ist die Abschaffung der ganzen kulturellen Diskurses, ja, des ganzen kulturellen Raums. Das ist auch Missverständnis. De facto führt es dazu, dass Wittgenstein für viele Künstler, in erster Linie Künstler, zu einer großen Inspirationsquelle geworden ist. Praktisch der ganze Konzeptualismus, Minimalismus und so weiter sind ohne Wittgenstein nicht zu denken. In verschiedensten Formen. Warum? Weil die Künstler eine grundsätzliche Kunstkritik im 20. Jahrhundert, ja, und grundsätzliche Kulturkritik immer benutzen als Kunstverfahren. Ja. Wir leben in einer Zeit, in der jede Form des Ikonoklasmus, sei es Terrorismus, sei es avantgardistischer Ikonoklasmus, politischer Ikonoklasmus, automatisch als Kunstverfahren eingesetzt wird. Ja, und ein Kunstverfahren. Das heißt, je radikaler ich die Kunst kritisiere, je radikaler ich die Kultur kritisiere, je ikonoklastischer ich mich verhalte, desto konsequenter praktiziere ich so etwas wie Kunstproduktion. Einzige Möglichkeit, Kunst zu produzieren, ist Kunst zu kritisieren. Einzige Möglichkeit, Kultur zu produzieren, Kultur zu kritisieren. Das ist kulturproduktive, kulturgenerierende Praktik. Und so steckt ja Wittgenstein wie viele andere Philosophen, die kulturkritisch waren, kunstkritisch waren, eher fiktionskritisch waren, praktisch geschichtlich gesehen, haben sie nichts anderes getan, als bestimmte Kunst oder bestimmte Kulturpraktiken generiert. Und das bedeutet, dass man aus diesem Kreis nicht austreten kann. Ja. Man kann nicht willkürlich einen Erlass aufstellen. Über diese Grenze hinaus ist es sinnlos zu zweifeln. Ja. Kann man es machen. Wie geht's? Es geht. Und wenn ich aber so so es formulieren, wie es Wittgenstein formuliert hat, dann habe ich was ganz anderes gemacht. Ja. Ich habe so etwas wie einen Zweifel am Zweifel. Im Grunde Nietzsche Form. Ja. Nietzsche hat gesagt, was der Sinn meines Zweifels ist, dass Zweifel am Zweifel ist. Im Grunde die Reflexion darüber, wie weit der Zweifel überhaupt gehen kann, beginnt mit Nietzsche. Viele sagen, dass Wittgenstein der säkularisierte Nietzscheanismus ist. Die Frage ist, wie weit kann man zweifeln? Ja, wie weit geht sokratischer Blick? Ja, Zweifelblick. Und Nietzsche mit seinem Vitalismus sagt, so weit wie man vital ist, ja, von Socker, das wurde doch überliefert, ja, ich war, dass er sehr viel getrunken hat und war nie betrunken und fast nie gestanden hat und war immer sehr vital und präsent. Solche Menschen kennen wir, ja. Wir kennen Menschen, die fast eine Würde sind. Und diese Menschen, die fast eine Würde sind, können auch unermüdlich zweifeln. Ja. So. Aber auch nur bis zum Tode, ja, oder bis zu den Kräften reichen. Also Nietzsche schon hat gefragt nach den vitalen Grenzen des Zweifels. Zweifel am Zweifel. Aber Zweifel am Zweifel ist keine Beseitigung des Zweifels, es ist gestärkter Zweifel. Wenn ich am Zweifel zweifle, dann bin ich sozusagen noch weiter als Sokrates, ja, im Zweifel. So haben wir uns diese paradoxale Struktur bei Wittgenstein. Auf der einen Seite wieder den Zweifel bekämpfen, Grenzen setzen und Schranken weisen und so weiter, aber eigentlich verstärkt den Zweifel, weil der Zweifel selbst noch einmal Zweifel. Und dadurch, dass er Zweifel zweifelt, wir können sagen, was ist Kultur generiert, was ist Kunst generiert, das ist der Zweifel. Du beginnst damit, dass ich beginne zu zweifeln. Also das ist der Motto. Und wenn ich noch einmal zweifle am Zweifel, dann mache ich sozusagen, gieße es noch viel Öl im Feuer, statt sozusagen Feuer zu löschen. Ja. Mache ich das noch größer. Aber das ist so eine produktive Selbsttäuschung bei Wittgenstein. Man weiß nicht einmal, ob es eine Selbsttäuschung war oder vielleicht hat er das auch durchschaut. Zumindest zeigt er das nicht, dass er das durchschaut.
Was ich ganz seltsam fand, war, dass also inzwischen habe ich so das Gefühl, hat man das durchschaut und durchschaut auch, dass sozusagen so das Spiel der Kultur im Laufen bleibt und reagiert eher damit, anstatt sich wiederum zu empören und an jedem Zweifel wiederum zu zweifeln, sagt man, ja, die haben gewonnen.
Ja, so läuft es.
Und das ist wirklich tödlich. Also so in dem Sinne, also es war für mich sehr frappierend, auf diesem Kommunismuskongress hat so Savoy gesprochen.
War das dabei?
War ich dabei. Und er hat so, da saß halt, hat das so abgehakt, da saß so eine Feministin auf dem Podium und da saß ein Radikaldemokrat auf dem Podium. Alle waren da. Und dann hat er so einen nach der Reihe so richtig beleidigt, wie er das immer so macht. Und alle haben nur beleidigt. Die haben so gemerkt, er ist so ein Narr, also ein Hofnarr, der so herumtanzt. Und das unterhält die Leute und das genießen wir. Niemand hat es irgendwie vernünftig geachtet, das zu kritisieren, obwohl er sehr radikale Positionen und auch tatsächlich persönlich beleidigende Positionen formuliert hat.
Naja, wir sind überhaupt in einer also bei der Kultur, wenn wir schon Kultur sprechen, Zellerie und so weiter, wir sind in einer Phase, in der die Kultur ihre Autonomie quasi verloren hat. Ja, das heißt, irgendwie ist es nicht klar, was ist der Gegenstand der Kultur, was ist der Gegenstand der Philosophie, was ist der Gegenstand der Kultur. Also womit beschäftigen sich die Leute, was sie Kunst machen, womit beschäftigen sich, was sie Philosophie produzieren und so weiter. Das ist die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage. Ich denke, dass es tatsächlich die Frage ist, an der sich alles entscheidet.
Aber das ist doch quasi genau die Frage, die uns hier artikuliert wird. Also sozusagen immer die Frage, Sie fragen nach dem Absoluten, aber wozu braucht man das Absolut? Oder wozu braucht Sie das Absolut? Sie fragen nach dem Geld, Sie haben keins, Sie fragen nach der Zeit. Haben Sie es eigentlich? Das ist doch irgendwie immer diese Bindung an das persönliche Motiv und die Einschreibung in die Welt. Und so. Das ist schon hier sozusagen, also wenn man diese
das, also echt der Schock, mein erster Schock im Westen sich kam, da war gerade so etwas wie ein lokaler deutscher Konzil, ja, oder was auch immer, der katholischen Kirche. Ja, und da war dann, in der Zeitung habe ich gelesen, dass die katholischen Bischöfe, jetzt wundert mich das nicht, dass die katholischen Bischöfe, da war eben diese Diskussion über SS-20, ja, oder ob Pershing zur Aufstellung soll oder nicht, dass sie die Aufstellung von Pershing abgelehnt haben, irgendwie soziale Ausgaben befürwortet haben, etwas noch abgelehnt haben und so weiter. Das heißt, von Gott war keine Rede. Das war erledigt. Die katholische Kirche hat sich selbst verstanden als ein Verein, der bestimmte gesellschaftliche Position vertritt. Die evangelische Kirche vertritt andere Positionen in Bezug auf bestimmte sozialpolitische Konstellationen. Bestimmte sozialpolitische Fragen, die alle beschäftigen. Das heißt, die katholische Kirche spricht nicht über Gott, ja, was eine spezifische Beschäftigung der katholischen Kirche sein sollte, ja, sondern sie versucht, ihre Stellen zu finden, sich zu positionieren, ja, das ist so innerhalb eines Raums des allgemeinen Interesses. Ja. So ein Durchbruch. In der Zeit, als ich im Westen war, also ungefähr 20 Jahre, hat sich dieser Prozess Kunst und Kultur in ihrer säkularisierten Form insgesamt erreicht. Für mich ist es sozusagen Übergang, ist schon vollzogen oder wird vollziehen sich bei den nächsten Dokumenten. Der Herr Börgeli, der Leiter der nächsten Dokumente sein wird. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber er kommt aus einem gewissen Wiener Kreis. Und diesen Wiener Kreis kenne ich ganz gut. Ich kenne die Atmosphäre und die Organisationsweise, weil ich dort Rektor war. Da gibt es einen schönen Kurs, der ja doch relativ lange Zeit, also nicht lange Zeit, aber doch. Also ich kenne diese Wiener Geschichte. Dieser Wiener Kreis sozusagen, ja. Jetzt kann ich nicht denken. Es hat sehr dezidierte Vorstellungen, was die Kunst ist. Die Kunst ist eine Erledigung gewisser sozialer Aufgaben. Das heißt, sie sind konsequent, gehen davon aus, dass die Kunst kein eigenes Terrain hat, sondern muss sozusagen Antworten geben auf brennende Fragen der Zeit. Ja, und so wird auch dokumentiert, glaube ich, konzipiert. Die Richtung hat schon sozusagen Katrin David angegeben, aber Katrin David ist anders. Ja, Katrin David ist noch sehr traditionell, Oku ist sehr traditionell, immer noch. Also er versucht seinen Spagat. Aber dieser Wiener Kreis, also ich weiß nicht, wie er persönlich ist, aber das Milieu kenne ich ganz gut, Diskussionen, wie sie laufen. Sie gehen davon aus, ich war auch sehr oft kritisiert, ja, und mit den Leuten polemisiert, deswegen kann ich Argumente. Sie sagen, wir leben in Machtverhältnissen und Kunstwelt ist nicht anders als eine Konstellation der Machtverhältnisse. Das heißt, es gibt ich weiß nicht, Isabel Graf, ja, Texte zu Kunst, die auch damit hängt, das würde ich sagen. Es gibt Leute, die ich kenne und es gibt Leute, die ich nicht kenne. Die Leute, die ich nicht kenne, machen keine Kunst und die Leute, die ich kenne, machen Kunst. Sozusagen alles sind persönliche Machtbeziehungen, Seilschaft und so weiter. Sozusagen, und alles agiert nach der Verabredung. Ja, das heißt, ich habe verabredet mit meinen Freunden, dass das, was sie machen, ist Kunst ist und dass ich darüber schreibe, ist eine Kunstkritik. Diese Verabredung hat keine Substanz. Das kann man weder beweisen, noch ergibt es irgendwelchen Sinn. Sonst gibt es andere Verabredungen mit anderen Leuten, die kann ich mich anschließen oder nicht. Ja. Kommt darauf an, ob es mich weiterbringt oder nicht. Wenn es mich weiterbringt, sage ich ja, was mich nicht weiterbringt, sage ich nein. So funktioniert das Kursbetrieb, aber so funktioniert generell im Leben. So ist die Wissenschaft aufgebaut, so ist die Universität aufgebaut, so ist die Politik aufgebaut. Das heißt, Kunst ist ein Teil eines Geschäfts und trägt ihres dazu bei. Ja, das heißt, wenn ich sozusagen eine Ausstellung mache und so weiter, dann muss diese Ausstellung nichts anderes funktionieren, als sozusagen sich für diese oder jene Position zu engagieren. Das heißt, bei dem oder dem Anschluss suchen oder bei dem und dem keinen Anschluss suchen. Ja. Die Frage ist, wo ich mich anschließen will, wo ich mich nicht anschließen will, alles ist eine taktische Frage und das ist eine politische Frage und darum geht es. Ja. Das ist genauso wie katholische Kirche. Ja. Sollen wir paktieren mit denen, die Pirschen wollen, sollen wir paktieren mit denen, die Pirschen nicht wollen. Das ist eine Frage, das muss man rechnen. Was sich rechnet, was sich nicht rechnet, was mich weiterbringt, was mich ja, was für mich auszahlt, was mich nicht auszahlt und in diese Richtung. Das klingt aber, und das vergessen die Leute, glaube ich, sehr nach Saint-Beuve und nach überhaupt dem Naturalismus Zola. Naturalismus, französischen Naturalismus des 19. Jahrhunderts, also vor dem Aufkommen der Avantgarde. Das haben wir alles schon damals gelesen, bei der naturalistischen Schule, bei der naturalistischen Kritik, ja. Die Kunst hat kein eigenes Terrain. Es ist eine Form der politischen Aktion. Man muss richtige Verbündete finden in der Politik und der Gesellschaft. Man muss auf bestimmte Leserschaften setzen. Man muss ihr Interesse vertreten. Ja, in dieser Form. Interessanterweise hatte diese Position, die sehr aufgeklärt zu sein scheint, sehr aufgeklärt. Ja? Und die von meisten Zuhörern absolut bejaht worden war, habe ich bemerkt, findet ihre historische Grenze. Also irgendwann hat man aufgehört, so zu denken und hat angefangen, so zu denken, mit der Avantgarde gedacht. Das heißt, man hat angefangen, nach dem Genuinen der Kunst oder nach dem Autonomen der Kunst zu suchen. Diese Position hat zwei Probleme. Warum, wo es zusammenbricht. Erstens, diese Position scheint sozusagen scheitert vor der Anforderung der Unterhaltung. Weil wenn man nach die Machtfrage stellt, ja, wenn man die Machtfrage stellt und sagt, das ist gut, was mehr Macht bringt und so weiter und so fort, und man beginnt zu taktieren, dann gibt man die kritische Position sehr schnell auf. Dann beginnt man sich zu fragen, warum bin ich keine Madonna? Ja? Und das im Grunde fragt sich Isabel Graf jeden Tag. Das ist ganz klar, wenn man mit ihr spricht. Im Grunde fühlt sie sich selbst unglücklich. Und sie fühlt sich selbst gescheitert. Sie hat auch versucht, das zu ändern. Sie hat angefangen, über Fashion, für diese Fashion-Zeitschrift zu schreiben. Das hat nicht funktioniert. Und sie ist nach wie vor unglücklich. Und erinnert an die Zeiten, wo sie von Firmen und Boutiquen sozusagen kostenlos ihre Kleider bekommen hat. Jetzt bekommt sie nur von der Künstlerin Bilder und das befriedigt sie nicht. Ja. Das heißt, ja, das heißt, eine Grenze, das macht politische Kalkül, wenn man schon in diese Richtung geht, sozusagen trifft man andere Fische, ja, und andere Fauna, ja, und andere Flora. Dann muss man mit Bohlen konkurrieren und man verliert. Wie auch immer man macht politisch gut taktiert, gegen Bohlen verliert. Ja, das ist das. Anderes Problem, der anderen Seite des Spektrums, besteht im Folgenden. Ich werde noch darüber schreiben und so kann ich das, die Idee noch skizzieren. Aber die sind alle Kinder, das sind alle Kinder, also die heutigen Kinder, ja, sind die Kinder der letzten 80er Jahre, 90er Jahre. Das heißt Kinder der Privatisierung. Liberalismus, Neoliberalismus, Privatisierung. Wenn man auch das ablehnt, man ist doch Kind einer gewissen Zeitgeistes. Zeitgeist ist die Privatisierung. Das bedeutet, dass man die unpersönliche Praktik, die nicht private Praktiken übersieht. Zum Beispiel Luft zu atmen, über die Erde zu gehen, unter der Erde gibt es ja kein privates Eigentum, im Kosmos zu fliehen, im kosmischen Raum, zum Beispiel Sprache zu sprechen, kein privates Vergnügen und so weiter und so fort. Es gibt sozusagen das kommunistische, anthologisch-kommunistische. Ja? Anthologisch-kommunistische besteht nicht darin, dass ich so etwas wie Kommunismus errichte. Ja? Es besteht darin, dass Privatisierungspraktiken, auch wenn sie sehr weit getrieben werden, ihre Grenzen haben, ihre anthologische Grenzen haben. Das bedeutet, dass auch alle Machtkalküle, die alle diese Institutionen und privaten Natur sind, haben ihre Grenzen. Und wenn man sich fragt, womit hat sich beschäftigt die Kunst und Religion und so weiter, sie hat sich beschäftigt mit den impersonalen, kommunistischen sozusagen, kommunistischen im Sinne nicht privaten Praktiken, jenseits des Machtbereiches, sowohl der Institution wie auch der Persönlichkeit, wie auch bestimmte Personen. Das war der Gegenstand des Interesses. Von diesem Interesse kann man nicht sagen, dass dieses Interesse zwingend ist. Taucht mal auf, flacht mal ab, verschwindet für eine gewisse Zeit. Das ändert sich aber nicht an der Tatsache, dass diese Praktiken nach wie vor existieren. Wenn ich im Bereich von Bourdieu denke und so weiter bleibe, ich übersehe diese Praktiken, ja, weil dann bleibt entweder persönliche Strategien oder institutionelle Regeln. Die Problematik einer Praxis jenseits einer institutionellen oder privaten Kontrolle wird da nicht gestellt. Dass diese Frage nicht gestellt ist, ich kann nicht aufzwingen, dass sie gestellt wird. Ich kann aber auch nicht damit rechnen, dass sie niemals gestellt wird. Ja? Die Illusion dieser kalten, angeblich up-to-date und up-to-earth-Logik besteht darin, dass sie sozusagen denkt, niemand, so wie Luhmann, ja, es gibt System und es gibt draußen und für das draußen interessiert man sich nicht. Ja. Ja, er nicht, aber andere schon. Ja. Und man kann es ihnen nicht verbieten. Ja, das ist das Problem. Sagen, hier wird es gestoppt und weiter geht es nicht, weil es sich erledigt hat. Ja, das kann man nicht sagen. Allerdings hat man das Gefühl, dass es eine gewisse Grenze gibt, der Privatisierung. Ja? Das heißt, ja, vielleicht Luft, aber doch nicht der Universum ist, ja, aber vielleicht Universum, weil es eine bestimmte Konstruktion ist, ja, das ist bestimmte Konstruktion, was wir Universum nennen, das ist eine bestimmte Sprachfigur. Man kann sagen, sie ist sozusagen, sie ist von Newton, gehört Newton, ja. Na gut, aber dann nicht Mathematik. Also man kann sagen Mathematik, ja. Also irgendwie bleibt das ein gewisser Rest, ja. Wir haben, also diese Lorenz, der Rest, ja, von dem auch der Gedanke, es bleibt ein gewisser Rest, ja. Wir können nicht sagen, wir haben es bis zum Ende getrieben. Die Frage ist, und das ist auch die Frage von Wittgenstein, das ist die zentrale Frage, wie man mit diesem Rest umgeht. Man kann sicherlich sagen, ich gehe mit diesem Rest gar nicht um, ja, sondern dieser Rest bleibt Rest und ich operiere in dem Raum, den ich erobert habe. Ja, den erobert habe, den ich kenne. Ja. Und von anderen Raum, ja, wenn er weiter erobert wird, dann rede ich darüber. Aber zunächst einmal rede ich darüber nicht. Ja, das würde ja. Das ist der Naturalismus, ja, im weitesten Sinne des Wortes. Ja, das ist das, was vorherrscht momentan. Letztendlich. Ja, letztendlich vorherrscht. Das heißt, man fragt zum Beispiel nach dem Anderen. Dieser Andere ist zum Beispiel die Frau, der Schwarze, das und jenes. Das ist nicht der Andere in dieses Restes, ja, wie es noch bei Twitter war. Ja, das ist ein anderes Besitz. Ja. Wenn man über das Andere spricht, ein anderes Gesicht, ja, so wie etwas anderes besitzt und so weiter, man spricht über, ich überquere Grenzen meines Besitzes und kommt in den Besitzbereich des Anderen. Ja. Als ob alles aufgeteilt ist. Und wenn ich das Eigene verlasse, dann bin ich in der Fremde oder beim Fremden. Das ist aber niemand, das hat niemand gesagt. Ja. So wie, das ist sozusagen fast automatisch, ja, das wird Krieg der Sterne. Ja. Ich habe meinen Bereich verlassen, auf dem kosmischen Schiff, dann komme ich auf einen anderen Planet. Und dort herrschen andere Gesetze, da gibt es auch einen Herrscher, eine Hierarchie, dort leben halt Außerirdische. Ja. Das ist der andere, der Besitz der Außerirdische. Also wir leben in einer Kultur, die durch und durch in Privatisierungsbegriffen denkt. Ja? Sie denkt, wenn ich das eigene verlassen habe, dann ist das Verwaltungsbereich der Fremden oder des Anderen. So sieht das Leben auf der Erde aus. Ja? Wenn ich einen Staat verlassen habe, dann überquere ich eine Grenze, da gibt es einen anderen Staat. Man hat schon vergessen, dass es irgendwann nicht der Fall war. Es war eben im 19. Jahrhundert erst. Früher war es nicht der Fall. Früher habe ich die Grenze verlassen, da war da nichts. Ja. Da war es so angemeiner, da konnte man spazieren gehen. Ja. Konnte man auch von Tigern gefressen werden, aber nicht von einem Beamten nach Pass verlangt. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Und wir leben in einer Illusion der Aufgeteiltheit und Privatisiertheit und Verwaltung. Gut. Ab und zu stellt sich diese Illusion ein, ab und zu besinnt man darauf, dass es doch nicht so ist. Ja? Das geht in Wellen. Wir leben jetzt in einer Welle der Privatisierung. Ja? Auf allen Ebenen. Aber das ist eine Welle, denke ich. Ja? Kommt irgendwann eine andere. Ja? Das ist immer so.
Aber gleichzeitig gibt es ja mit dieser Privatisierung sozusagen die gegenläufige Tendenz, nämlich das Öffentlichmachen des Privaten. Also zum Beispiel auch Globalisierung, auch zum Beispiel Essen muss man innerhalb Europas gar nicht mehr zeigen. Und da kann man sich fragen, ob, also Sie haben ja gestern zum Beispiel gesagt, Theorie von Platon, dass also alles sozusagen eigentlich enteignet werden muss, damit der Staat richtig funktioniert. Und das war das Wesen des Menschen, also wenn das die Wesensbestimmtheit des Menschen ist, sind sozusagen alle Akzidenzien des Menschen eigentlich abgezogen, weil er
ja, gut, aber
weil er ja vor allem daraus besteht, Eigentum
Kombination privat-öffentlich. Weil ich unterscheide auf der Ebene nicht zwischen privatem Eigentum und öffentlichem Eigentum, das ist nach wie vor Eigentum. Und staatliches Eigentum ist auch Eigentum. Ich beziehe mich eher auf das letzte Kapitel, ja, wo ich gesagt habe, irgendwann bricht Platte ab und sagt, aber eigentlich ist das das Gute, sowohl dem Einzelnen wie auch dem Staat zu entziehen und bei den Göttern zu leben. Ja. Was heißt bei den Göttern zu leben? Bei den Göttern zu leben bedeutet, jenseits des Eigentums zu leben. Jenseits des eigenen zu leben, aber nicht in der Fremde. Ja. Es ist ein Kunststück, von dem sozusagen, von dem die Religion und Kunst letztendlich lebt, ja, in ihrer großen Periode, ja, dass man das eigene vollständig verlässt, nicht aber in die Fremde geht. Wenn man in die Fremde geht, wenn man das eigene verlässt, das ist das Dämonische, ja, das sind die Außerirdischen, sondern man setzt so etwas wie Gott voraus, oder die Götter, die zwar, also wenn du das eigene verlässt, du bist von ihnen aber als seinen Freund aufgenommen. Ja? Sozusagen, du bist nicht bei einem Feind oder bei einer anderen Verwaltung. Ja? So wie es zum Beispiel, wenn Odysseus in der Hades geht, ja? Da sagt er, hier herrschen andere Gesetze. Das ist die Hölle, das ist der Hades. Ja? Hier herrschen andere Gesetze. Wenn er aber zu Gott geht, dann geschieht ein folgendes Wunder. Er hat zwar das eigene verlassen, stellt aber fest, dort gibt es die gleiche Gesetze. Und dann fühlt er sich glücklich. Und das ist ein Kunststück, ist das in der Religion. Ja, das ist der Logos.
Aber
es
ist diese Kultur da draußen das perfekte Modell dafür. Man verlässt das eigene, betritt die Privatheit des anderen und wird hervorragend bedient, bekommt um die Welt zu essen gereicht.
Ja, ja. Ja,
ja.
Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist so. Aber das ist sozusagen, das kann nur sein, wenn es die Götter gibt. Ja. Weil sonst bringt sich dieser andere um und verhaftet sich, wird er betreten seine Eigentums und so weiter und so fort. Das heißt, diese Möglichkeit, also eine reale Möglichkeit, wird durch Anschluss, Aufschluss und Multikulturalität nicht gewährt. Die Möglichkeit einer Verständigung liegt nicht darum, dass ich und der andere mich verstehe, ja, oder irgendwie aushandeln. Ja. Das ist kein im Sinne von Habermas Interessenausgleich, ja, und so weiter. Das heißt, es existiert nicht, weil letztendlich, wie Hobbes schon gesagt hat, es sind so zu schwache Interessen, die ausgeglichen werden können. Ja. Zum Beispiel mein Interesse könnte bestehen, darin der andere vergewaltigen und töten, ja, sein Haut aufzuziehen und daraus irgendwas zu machen. Ja. Und dieses Interesse wird nie durch Ausgleich ja, sozusagen befriedigt. So. Die Substanz, wie eben Platon sagt, ist das Gute, und das Gute, oder die Sprache ja gestaltet. Und das sind die Praktiken, die niemandem gehören, von niemandem kontrolliert werden können, die ihre Funktionsweise wir nicht kennen, auf die wir aber alle gleichermaßen angewiesen sind. Ja. Sowohl ich wie auch der Fremde. Ja. Auch die Außerirdische, um diese Schiffe zu bauen, um mich zu töten und mit diesen Monien zu treffen und so weiter, müssen sich anstrengen, müssen eine Wissenschaft entwickeln, müssen Mathematik entwickeln, sozusagen. Sie müssen an einer Praxis teilnehmen, die weder meiner ist, noch ihrer ist, noch dem Staat gehört, noch mir gehört, sondern die überhaupt Voraussetzung ist, dass irgendetwas klappt, passiert und funktioniert, sowohl das meine wie auch das Fremde. Ja. Und so sieht auch Wittgenstein die Sprache, so sieht auch später Phänomenologie, später Phänomenologie von Husserl, ist auf die gleiche Idee aufgebaut. Es gibt völlig neutrale neutrale, impersonale Prozesse, auf die wir letztendlich auch angewiesen sind, um überhaupt in unserem Bereich auch irgendetwas zu erreichen oder mit Freunden uns zu verständigen und so weiter. Also ohne das geht es nicht. Wie man sagt, wir sind alle Kinder Gottes. Ja. Das heißt, was auch immer passiert, sind wir von Gott abhängig. Ja. Das sind seine Kinder und das bedeutet, sehr weit können wir nicht gehen. Ja, letztendlich muss er irgendwie entscheiden und muss irgendetwas tun und wir sind auf irgendetwas geschicksalt oder was auch immer angewiesen. Ja. Das Schicksal muss der Trojanischen Krieg entscheiden. Ja. Also wir strengen uns an, die Troja strengen sich an, aber im Endeffekt muss etwas passieren. Und das, was passiert, ist weder mein oder das andere, noch Ausgleich. Es ist etwas Drittes, ja, womit ich nicht rechnen muss, aber was ich nicht berechnen kann. Und das ist das ewige Thema der Kultur, ja, das Thema der Religion, das Thema der Kunst. Ständig Appellation an diese Kunst. Wenn dieser Verweis nicht mehr da ist, dann ist das Engagement im Sinne von Sartre nicht mehr möglich. Ja, ich muss zunächst einmal autonom sein und meine eigenen Verweise in meinem Bereich, ist, um mich überhaupt zu engagieren. Ist es nicht der Fall, bin ich nicht engagiert, sondern ich bin einfach in diesem Raum. Ja. Also, ich komme nicht von außen in diesen Raum, sondern ich bin immer dort ein Wesen. Und dann stelle ich mich eben nur taktischer oder strategische Fragen, oder zahlreiche Fragen oder Machtfragen. Das ist auch nicht schlecht, ja, und das soll man nicht vernachlässigen, ja, das ist die Realität in der Berlin, das ist ganz klar. Nur aber, wenn das Einzige wäre, dann ist es bedenklich, weil dadurch sozusagen vieles einfach aus den Augen verloren geht, ja, und man fragt sich, warum man sich mit diesen Dingen noch auf herumschlagen soll. Wenn jetzt der neue dieser Dokumentarleiter sagt, in diesem Sinne, er will ja so etwas wie Ausschluss und Ausschlusspraktiken in heutiger Wirtschaft und der Globalisierungsmaßnahmen untersuchen. Es ist ein gutes Ziel, ja, habe nichts dagegen. Ja. Die Frage ist, ob wir nicht zu einer Gleichschaltung getrieben werden, wo praktisch kein Raum bleibt für eine andere Fragestellung. Ja? Alle beschäftigen sich mit dem Gleichen. Ja? Sei es Religion, sei es Kirche, sei es Kunst, sei es Universität, sei es das hier. Es ist eine subtile, aber zwingende Form der Gleichschaltung. Ich denke, dass man doch im Rhythmus einschalten, ausschalten, halt. Die Kultur bewegt sich so, historisch gesehen. Man schaltet sie ein, man schaltet sie aus. Ja. Man will sie Kontakt, man will sie Autonomie. Jetzt will sie das. Und wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht wird es sehr lange Zeit dauern. Auf jeden Fall aber ist da Wittgenstein jemand, der vielleicht in negativer Form oder in therapeutischer Form und so weiter, aber seine Funktion sieht in dem Verweis auf dieses allgemeine, unpersönliche Horizont, in dem jede konkrete Fragestellung, jeder Anspruch auf die eigene Sprache, auf der eigenen Zweifel, auf das sozusagen geistige Eigentum, ja, in welcher Form auch sich bewegt. Ja, dieser Horizont öffnet diese Möglichkeit, aber dieser Horizont selbst lässt sich nicht anmalen. Ja, ich kann nicht eine Fragestellung entwickeln, wo am Ende ich sagen kann, ich habe es begriffen, ich habe es appropriiert. Es ist mein Eigentum geworden. Jetzt weiß ich, wie die Logik funktioniert. Es ist meine eigene Logik. Meine eigene Logik ist mit der Logik, die herrscht, ja, die waltet, ja, nicht wahr, identisch geworden. So kann ich hier walten. Ja. Ich bin sozusagen in der Position einer Kontrolle darüber, wie diese persönlichen Prozesse ablaufen. Die Sprachprozesse. Das ist schon fix, und das in jedem Fall.